Und ich möchte mit folgender Geschichte einsteigen. Als unser erster Sohn Marcel, als er in die höher führende Schule gehen sollte, war ihm das ein bisschen unangenehm. Und er war immer der Kleinste. Wir haben ihn adoptiert. Seine Eltern kommen aus so einer Drogenkiste. Und mit dem Wuchs hat es nicht so geklappt. Also so richtig ein Riese ist er nicht geworden. Und das bedeutete in der Schule immer, dass er Not hatte mit den größeren Kindern und den schwereren, die mit ihm ja mehr oder weniger ihr Spielchen spielten. Und so war seine Not, wenn ich jetzt in die nächsthöhere Schule komme, wer weiß, ob ich das pack. Ich hatte ihn abgeliefert auf dem Schulhof, war eigentlich fröhlicher Dinge. Und wir hatten am Sonntag einen Gottesdienst davor in Husum. Und am Ende des Gottesdienstes kam eine alte Dame auf ihn zu und hat zu ihm gesagt, Marcel, mach dir keine Sorgen, Gott hat die Engel schon vorbereitet, die werden die Türen für dich aufmachen. Woher weiß ich, dass die alte Dame das zu ihm gesagt hat? Wir hatten als Familie die Tradition, abends immer zusammen am Bett zu sitzen, den Tag zu reflektieren und zu fragen, was war gut und was war nicht so gut. Und er erzählte diese Story mit der Oma. Und ich habe ihn angeschaut und gesagt, Marcel, sagt dir das irgendwas? Komische Oma. Das war das gesamte Statement. Okay, ich hatte ihn, wie gesagt, am Montag abgeliefert, habe dann so im Auto, wie man das als Papa macht, so ein stilles Gebet zum Himmel geschickt. Gott hilft doch, dass er irgendwie wenigstens den ersten Tag, dass das irgendwie gut läuft, dass das nicht irgendwie so elendig ist. Ich kam mittags nach Hause und mein Filius war fröhlich. Und ich dachte, wenigstens erster Tag einigermaßen cool. Und ich frage ihn und sage, Marcelli, wie lief denn der Tag? Oh Papa, das war doof, ich kam hin und ich konnte die Tür schon nicht aufmachen. Und ich realisierte, oh Mensch, schwer, das war so eine riesenschwere, große Holztür mit so einem Eisengriff. Und klar, der kleine Kerl, der hat das Ding hier nicht aufgekriegt. Aber er sagt, er war nicht so schlimm, kam so ein Mann mit Bart und so und der hat die Tür aufgemacht und ich bin dann hoch. Aber er sagt, ich war so durch den Wind, ich wusste gar nicht mehr, wo ist denn jetzt die 5B? Und dann bin ich ins Sekretariat gegangen und habe die Frau gefragt und da war der bärtige Mann wieder und hat gesagt, du, ist kein Problem, ich muss da auch hin. Und da hat er mich mitgenommen und dann stehen wir vor der Klasse und dann schaut mich der Mann an und sagt, übrigens, ich bin dein neuer Klassenlehrer und mein Name ist Bernd Engel. Er sagt, Papa, der heißt sogar Engel und der hat alle Türen aufgemacht. Und ich saß am Tisch und dachte im Stillen, irgendwie ist das ja eine irre Nummer, oder? Das gibt's doch gar nicht. Und mir fiel siedend heiß ein, Mensch, die Oma, die hat ihm doch am Sonntag irgendwie so eine komische Sache auch gesagt. Und ich dachte, was wäre, wenn Gott tatsächlich Dinge vorbereitet hat und du dir eigentlich jeden Stress hättest sparen können, weil Gott war schon drinne. Was wäre, wenn in deinem Leben viele Dinge Gott schon vorbereitet hat und du siehst sie einfach nicht und du machst dir eigentlich völlig unnötig Sorgen? Darum geht es heute Morgen. Das Thema heißt, Gott hält alles bereit, was du brauchst. Und ich habe eine großartige Geschichte gefunden in der Bibel, damit möchte ich einsteigen. 1. Könige, 17. Kapitel, da gibt es einen Propheten, der heißt Elia und dieser Mann hat einen unglaublichen Job von Gott bekommen und ehrlich, du würdest mit ihm nicht tauschen wollen, ich auch nicht. Gott kommt zu ihm und sagt zu ihm, hör mal, du bist mein Sprachrohr und ich schicke dich in dein Volk zurück zu einem gottlosen König, zu Leuten, die alle möglichen Götzen verehren, nur mich nicht und du sollst ihnen folgende Nachricht sagen, ab diesem Tag wird es die nächsten 3 Jahre nicht regnen. Stell dir vor, du kriegst so einen glorreichen Job und du denkst dir, ey, ich habe die A-Karte gezogen. Ja? Mein König wird mich hassen, die Leute werden mich hassen, die ganzen komischen Baalspriester, die es gab, die werden mich hassen. Und ehrlicherweise finde ich den Job auch nicht toll, weil was bedeutet das, wenn du eine Hungersnot ankündigst, weil es nicht mehr regnet? Wen wird es treffen, wer in diesem Land lebt? Genau, dich selber trifft es auch. Und ich kann mir vorstellen, dass der Bursche sich gefragt hat, ey, habe ich Gott gehört? Kann das Gottes Auftrag sein? Das klingt richtig, richtig bitter. Und dann kommen folgende Worte, damit steige ich ein. 17. Kapitel, Vers 2. Und das Wort des Herrn kam zu mir, geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt, denn ich habe den Raben geboten, dass sie dich versorgen. und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und am Abend und er trank Wasser aus dem Bach. Also wenn der erste Auftrag schon elend war, der zweite klang auch nicht besser. Stell dir vor, Gott kommt zu dir und sagt, mach dir keine Sorgen, die fiedrigen Rosinenbomber sind schon bestellt, die werden die Flugbrücke schon hinbringen, alles kein Stress. Du sitzt da und du denkst dir, ja super, an irgendeinem Bach, irgendwo in der Pampa und dann kommen die Raben vorbei. Hör mal Jungs, ich bin ja schon manchmal merkwürdig, aber so bescheuert bin ich jetzt auch nicht, ja. Das klingt so völlig irre, so völlig abgefahren, dass du denkst, also Gott, ich habe keine Ahnung, ob du da oben gerade besoffen bist, ja, aber was du da an Anweisungen runterbringst, das ist so schräg. Also ich habe schon Grimms Märchen gelesen und fand das komisch, ja, aber ey, das klingt ja ganz bitter. Weiß nicht, ob du das kennst. Du würdest dir wünschen, dass Gott irgendwie in dein Leben reinspricht und dann kommt irgendein Impuls, der geht so schräg um die Ecke, dass du denkst, ey, das kann doch gar nicht Gott sein. Und Gott ist gerade dabei, in dein Leben hinein was Großartiges reinzupacken, aber das sieht in der Verpackung gar nicht so aus. Ich erinnere mich an meine erste Fahrt, die ich mit meinem Freund Hans Werner nach Rumänien gemacht habe. Wir haben Hilfsgüter transportiert, hatten mehrere LKWs fertig gepackt, waren in Schorndorf, da gab es noch so einen Aussegnungsgottesdienst. Und bevor der Gottesdienst losging, kommt eine alte Dame, die sah jetzt nicht so proper aus. Man sah ihr an, dass das Geld wahrscheinlich nicht so reichlich war. Und sie gibt mir ein Päckchen in Zeitungspapier eingewickelt, noch mit so einem Band so rechts und links. Sie hatte das noch ein bisschen verknotet und gibt mir das und sagt, das ist für die armen Leute in Rumänien. Und ich habe das genommen, hatte auch keine Zeit, Gottesdienst ging los. Wir sitzen nach dem Gottesdienst im Auto, Hans Werner, mein Freund, guckt mich an und sagt, was willst du denn da mit dem alten Papier? Ja, sag ich, hat mir eine alte Frau gegeben, ich soll das mit nach Rumänien nehmen. Ah, sag, komm, schmeiß den Schrott raus, ja, wir haben schon so viel Krempel. Und dann fällt ihm ein und er sagt, du, guck erstmal nach, bevor wir jetzt hier irgendwas. Und ich wickel das Zeug da raus und dann lagen da 150-Euro-Scheine. Und ich habe im Stillen gedacht, wehe, wir hätten die rausgeschmissen. Wir kamen nach Cluj und kamen zu einer Familie. Der Mann hatte durch einen Unfall irgendein landwirtschaftliches Gefährt, hatte ihn überfahren, der Mann war gestorben und die Frau mit ihren vielen Kindern war alleine. Und wir konnten der Frau das Geld da lassen und es war riesig. Und ich dachte, komisch, ich hatte keine Federn. Ich sah auch nicht aus wie ein Rabe. Aber ich war ein Rabe auf zwei Füßen. Und manchmal hat Gott so zweifüßige Raben, die bei dir vorbeikommen. Und plötzlich entdeckst du Gott, die Verpackung sieht komisch aus. Aber ich staune manchmal über den Inhalt. Manchmal kommen aus manchen Leuten Worte raus, die hättest du gar nicht vermutet, dass sie derartig ermutigend sein können, ja? Und du denkst, ey, cooler Rabe, dich nehme ich in mein Repertoire auf, ja, richtig gut. So sei drauf gespannt, dass Gott, wenn er dich mit irgendeinem Auftrag unterwegs sein lässt, dass er dafür sorgen kann, dass alles, was du brauchst, dazugehört. Was haben Leute uns für Horror-Stories erzählt, als wir mit diesem Gemeindeumbau angefangen haben? Und gesagt, hey, wer weiß, ob das klappt und am liebsten, wir sind gar nicht dabei, wir kommen wieder, wenn ihr fertig seid, weil wir Angst haben, dass das irgendwie schräg wird. Halleluja, heute sitzt du hier und du bist dankbar für alle, die Glauben genug hatten, das Ding hier zu bauen. Hey, manchmal sind die Aufträge, die du siehst, nicht so, dass du gleich Halleluja schreien wirst. Aber wenn Gott dir einen Auftrag gibt, sei sicher, er sorgt auch dafür, dass es funktioniert. Das ist sein Job. Das Zweite, was mir aufgefallen ist an diesem Mann, nicht nur, dass Gott ihm erklärt, wie er ihn versorgt. Übrigens, das hebräische Wort heißt T-S-A-V-A-H. Zwar, ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen wird, aber mich hat die Bedeutung fasziniert. Das heißt im Hebräischen, jemanden, bei jemanden eine Bestellung aufgeben. Gott hatte bei den Raben eine Bestellung aufgegeben. Das hat mir gefallen, ja. Hermes oder German Pastel oder keine Ahnung. Ja. Hammer. Hat mich berührt. Ich dachte, was haben wir für einen Gott, der manchmal Mittel hat, wo wir einfach daneben stehen und sagen, keine Ahnung, wie er es macht, aber es ist großartig, wenn es funktioniert. Zweiter Punkt, den ich entdeckt habe, der mich begeistert hat, ist, manchmal brauchst du Glauben, um Gottes Anweisungen tatsächlich Folge zu leisten. Was mich an diesem Text berührt, ist Vers 5, da heißt es, da ging Elia hin und handelte nach dem Wort Gottes und blieb am Bach. Mich fasziniert das. Der blieb tatsächlich da. Leute, ehrlich, ich habe überlegt in meinem Herzen, wenn ich so eine Anweisung bekommen hätte, wäre ich zu diesem Bach gegangen, hätte ich mich hingesetzt, hätte ich auf die gefiederten schwarzen Rosinenbomber gewartet? Nein, das hätte ich garantiert nicht. Ich hätte gesagt, Leute, ist mir egal, ja, ich grab irgendwie den Bach um, ich hau die Forelle tot, ich mache irgendwas anderes, aber nie im Leben sitze ich da und warte. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin Deutsch, ja, das ist in meinen Genen drinne. Wir warten nicht, wir machen selber. Und wenn wir schon nicht gut hinbringen, dann aber wenigstens mit aller Kraft. Ja. Hey. Und der bleibt da und vertraut dieser Zusage Gottes. Das ist, was mich beeindruckt. Könnte es sein, dass du manchmal mit deiner ganzen Hektik und Panik Gott mehr im Weg stehst, wie dass du es förderst? Dass du vor lauter Zweifel und Unglauben Gott so viele Steine in den Weg legst, dass er den Segen gar nicht an dich ranbringen kann. In der Geschichte gab es ein Buch, das ich immer wieder gelesen habe, das ist die Lebensgeschichte von George Müller. Er war der Waisenvater in Bristol, bis heute gibt es diese Waisenhäuser. Er fing damals an, im 19. Jahrhundert damit, Kinder von der Straße auf zu sammeln, die einfach keine Eltern hatten, die verhungerten. Wir würden sagen, der erste wirklich gute Streetworker. Und er sammelte Kinder, aber er hatte mit seiner Frau Mary eine Vereinbarung getroffen, dass sie niemanden um Hilfe bitten werden. Sie werden das nicht an die große Glocke hängen, sie werden keine Werbekampagne starten, sie werden sich keinen Sozialverein gründen, sondern sie werden darauf hoffen und beten, dass Gott sie versorgt. Und das klingt wie eine völlig irre Geschichte und wurde zu einer unglaublichen Erfolgsstory. Diese Biografien, die Berichte über diesen Mann waren spektakulär, gingen durch die Zeitungen. Am Ende gab es ganze Bücher über diesen Kerl, weil seine Arbeit so unglaublich war. Und eine dieser Stories gefällt mir total. Dort heißt es, er war mit seinen Mitarbeitern in der Besprechung und plötzlich klopft eine der Hausmütter an die Tür und sagt, die Kinder sind alle im Speisesaal versammelt, aber es gibt kein Brot. George beendete die Sitzung mit den Worten, wir werden sehen, was Gott tut. Und machte sich auf den Weg in den Speisesaal. Dort angekommen, sprach er ein kurzes Gebet. Lieber Gott, wir danken dir für das, was du uns geben wirst. Amen. Die Kinder nahmen Platz und warteten. Es dauerte nur wenige Momente, dann klopfte es an der Tür und als man die Tür öffnete, stand ein Bäcker mit 3 Tabletts feinstem Brot vor ihnen und erzählte Folgendes. Er habe in der Nacht nicht schlafen können und sei deshalb aufgestanden, um für das Kinderheim Brot zu backen. Und ich dachte, was für eine Story. Ein Bäcker kann nicht schlafen, wird wie auch immer geweckt und bringt das Brot vorbei. Und du denkst, das war die Story. Nein, die Story ist noch nicht zu Ende. Plötzlich klopfte es wieder und ein Milchmann war auf dem Weg direkt vor dem Waisenhaus, ein Wagenrad gebrochen. Um das Rad zu reparieren, musste er die schwere Wagenladung Milch abladen und er fragte im Waisenhaus nach, ob er da nicht kostenlos die Milch abgeben könnte. Mich berührt es in meinem Herzen. Weil wir immer wieder in dieser Herausforderung stehen zu sagen, Gott, wirst du wirklich dein Wort einlösen? Kann man sich auf dich verlassen oder müssen wir uns am Ende immer nur auf uns selber verlassen? So nach diesem deutschen Satz, ja, hilf dir selber, dann hilft dir hoffentlich der liebe Gott. Was für ein unglaublich dummer Satz. Was wäre, wenn du Gott nur beim Wort nehmen müsstest? Und wir schaffen es manchmal nicht, diese Zeitspanne auszuhalten, wenn Gott dann eingreift. In meiner vorigen Gemeinde gab es einen jungen Mann, der heißt Simon Schwitzgebel und der war über ein Jahr lang bei Heidi Baker bei Irish Ministries in Mosambik. Die machen eine ganz ähnliche Arbeit, indem sie Tausende von Kindern, die durch die Kriege ihre Eltern verloren haben, einfach aufnehmen und mit denen so Hausgemeinschaften, Dorfgemeinschaften, Tausende von Kindern mittlerweile in so Waisenhäusern untergebracht haben. Und er sagt, sie waren immer in 40er-Gruppen mit diesen Kiddies zusammen, aber oft kamen dann 70, 80 und noch mehr Kinder zu diesen Essensausgaben. Und er sagt, ich wusste ja, wie viel in diesem Topf an Reis drin ist, und ich wusste, das reicht für 40 Kinder. Und er sagt, ich habe gestaunt, wie zuerst meine Leute, mit denen ich war, meine schwarzen Kollegen, die fingen an, die Hand über diesen Topf zu halten und zu beten, dass Gott es vermehrt. Er sagt, irgendwann habe ich dasselbe gemacht und ich habe gestaunt, das reichte für 80 und noch mehr. Und er sagt, das ist das Coole. Irgendwann ist das ganz normal, dass du glaubst, dass Gott tatsächlich ein Wunder tun kann. Ich dachte, hey, wie oft haben wir diesen Glauben tatsächlich bei uns in Deutschland? Oder wir glauben am Ende nur noch an unseren Kühlschrank. Und wir brauchen einen Gott, der Wunder tut, fast nicht mehr. Schade, wir nehmen uns eine Menge. Dieser Mann hat was gelernt. Das Dritte, was ich entdecke hier, ist, er konnte Gottes unbegrenzte Möglichkeiten sehen. Es heißt hier in diesem Text weiter, es geschah aber nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, da erging das Wort des Herrn an Elia, mach dich auf und geh nach Zarephat, das bei Sidon liegt, denn ich habe dort einer Witwe gesagt, dass sie für dich sorgen soll. Das ist ein Satz, den finde ich unglaublich hammerstark, und wenn du ihn zum ersten Mal hörst, denkst du, ich habe keine Ahnung, was den Pastor da gerade begeistert. Also das erste ist, Zarephat, das lag bei Sidon und heißt auf Deutsch übersetzt Glutofen. Wenn Hungersnot da ist und uns nicht regnet und du dann zum Glutofen geschickt wirst, dann weißt du, das ist nicht mein Lieblingsplatz. Das war der Ort, wo es am heißesten brannte und wo es kein Wasser gab. Und Gott sagt, geh dahin. Ich habe die Stelle extra für dich vorbereitet, um dich zu versorgen. Und du denkst, ja, vielen Dank, ja. Hättest du nicht sagen können, ey, Hawaii, leiden für Gott in Hawaii auf der Welle. Sehr cool, ja. Aber nein, Zarephat, Glutofen, hey Herr, hast du noch alle Tassen im Schrank? Ja, und um das Ding zu toppen, kommt jetzt die Story. Der sitzt neben Sidon. Weißt du, was Sidon ist? Sidon war die Hauptstadt. Das war die Stadt, wo Isabel herkam, die größte Feindin des Propheten Elia, die seinen Kopf schon lange wollte. Und er zieht genau an die Hauptstadt, da wo sie ihn alle schon steckbrieflich an jeder Hauswand gesehen haben. Und er weiß genau, wenn er da hingeht und es kommt raus, dass er da wohnt, dann ist das Todesschwadron schon ausgesandt, weil er steht auf Nummer 1 der schwarzen Liste. Und um das ganze Ding zu toppen, soll er zu einer Witwe. Witwe ist nicht wie bei Deutschland mit einer guten Rente. Ja, das sind die, die wir gerne heiraten. Aber hey, Witwe damals war kein guter Job. Witwe hieß, dein Versorger ist gestorben, warum auch immer. Und du bist Mutterseelen allein. Hoffentlich hast du eine Familie, die dich mitversorgt. Ansonsten bist du dazu gezwungen, entweder Prostituierte zu werden oder Bettlerin. Das war der absolute Negativrekord, den du erreichen konntest. Und Gott sagt zu ihm, geh zum Glutofen. Geh dahin, wo die alle schon mit dem geschnitzten und geschärften Messer auf dich warten. Und dann geh zu einer Frau, die sowieso nichts hat. Und da versorge ich dich. Also wenn ich Elia gewesen wäre, hätte ich gesagt, weißt du was, Herr? Also wenn wir bisher Freunde waren, aber ab heute suchst du dir irgendeinen Dussel, ja? Ich bin doch nicht bescheuert. Das ist wie du auch sagst, Herr Gott, lass mich in Ruhe. Ja, vielleicht hat, ich weiß nicht, ob Stefan das je gesagt hat, Herr, bau dein Haus hier alleine, das nervt mich zu sehr, ja. Diese Brandschutzspinner und die anderen alle, ja. Komm, lass mich in Ruhe. Aber am Ende ist es mit jedem Auftrag so, dass Gott zu dir redet und tief in deinem Herzen spürst du, eigentlich möchte ich was verändern und eigentlich hoffe ich, dass Gott auf meiner Seite ist. Und Herr, lass uns was machen. So ging's ihm und er geht dahin. Ich habe an meinen Freund Peter Wenz gedacht, er ist mit mir zusammen auf der theologischen Schule gewesen und wir haben uns Jahre später immer wieder bei irgendwelchen Treffen gesehen und ich finde diese Story so bezeichnend. Er kommt nach Stuttgart, er muss zur BGG, alleine wenn man so einen Namen als Gemeinde hat, dann hast du schon ein echtes Problem, ja. BGG, biblische Glaubensgemeinde, ja, das kannst du kaum aussprechen, so fromm ist das. Und er geht dahin und da sind wirklich nichts gegen alte Leute, aber wenn du als junger Pastor irgendwo hinkommst und du hast eine wirklich begeisterte Rentnerband vor dir, dann denkst du dir, was um alles in der Welt mache ich hier? Und das war seine Frage an den lieben Gott auch, Gott, warum muss ich hier sein? Und das nächste ist, während du anfängst zu arbeiten und zu predigen und zu glauben und Hoffnung zu haben und Visionen zu versprühen und Träume zu leben, erlebst du, dass
von Gottesdienst zu Gottesdienst der Saal immer leerer wird. Die Leute gehen, weil sie sagen, ey, was ist das denn für ein Spinner? Und du träumst im Stillen, hey, Gott gebraucht dich, die ganze Stadt findet zum Glauben, Menschen erleben Gottes Größe. Hey, und dein Saal wird immer leerer. Und nach 2 Jahren sind die Leute sich nicht mehr sicher, ob sie dich überhaupt noch finanzieren können. Hey, das sind die Momente, wo du Zarpat, Sidon und Witwe gleichzeitig erlebst. Wo du denkst, ey, wo sind meine Träume alle hin? Wo ist das, was ich tief in meinem Herzen hatte? Der Enttäuschungspegel nimmt eine Höhe an, dass du sagst, ey, ich weiß gar nicht, wie ich leben soll. Und dann kommt Gott. Heute ist Peter Wenz der Mann mit der größten Kirche in Deutschland. 3.500 Leute im Gottesdienst am Sonntag. Und wenn die Erfolgsstory läuft, dann ist man fröhlich, wenn man dabei ist. Ja? Aber bis du mal da bist, war es spannend. Und er entscheidet sich. Und das finde ich so großartig. Ja? Warum? Warum geht der dahin? Weil ich glaube, der Mann hatte ganz tief in seinem Herzen was begriffen. Und das ist, was Gott zu dir sagen will heute. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann gibt er dir auch die nötigen Mittel, dass du was in Bewegung setzen kannst. Dann hat Gott den Segen auf dein Leben gelegt, dass da, wo du hingehst, dein Segen freigesetzt wirst. Auf Deutsch, du bist Gottes Wasserhahn, um das trockene Zeug mit Wasser zu versorgen. Das ist der Gedanke dahinter. Gott schickt dich nicht irgendwo hin und sagt, ich lasse dich am langen Arm verhungern, sondern ich sorge dafür, dass der Segen mit dir geht. Und jetzt kommt der Punkt Nummer 4. Rede über die Situation, was Gott redet. Da heißt es, Elia aber sprach zu der Frau, fürchte dich nicht, geh hin und mach, was ich dir sage. Bereite zuerst einen kleinen Brotfladen für mich, bring ihn heraus und dann nimm das, was da ist für deinen Sohn. Und jetzt kommt das Wort des Herrn zu dir, der Mehltopf wird nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden, bis der Herr es auf dem Erdboden wieder regnen lässt. Ich habe gedacht, was ist das für eine elende Auftragsgebung? Du sollst zu einer Frau, und wenn du den Vers davor liest, dann liest du, dass diese Frau dabei war, ihr Todesmahl zu machen, weil es war nur noch ein bisschen Mehl und ein bisschen Öl, es gab nichts mehr. Und dann wusste die Frau, ist sie mit ihrem Sohn durch. Dann gibt es nur noch den Hungertod. Und jetzt kommt der Prophet vorbei und sagt, hey, ich soll dir schöne Grüße vom lieben Gott bestellen. Don't worry, be happy, alles wird gut. Ich komme zu dir und ich soll dir sagen, gib mir zuerst was zu essen. Und du denkst, du elender Prophet, ja, wo ist der Knüppel? Lass uns ihm eins überziehen. Hey, wenn ich die Witwe gewesen wäre, ja, hey, ich hätte mein größtes Küchenmesser gesucht und den Kerl aus dem Raum gejagt. Aber versuch das mal reinzutun. Du bist vor deiner Katastrophe. Und der Prophet kommt vorbei und sagt, schöne Grüße, der liebe Gott ist mit dir, aber zuerst gibst du mir. Und du denkst, ey, warte, alter Freund, ja. Ich habe mich gefragt, was musst du als Prophet gedacht haben? Dass du so einer armen Witwe das letzte Stück Brot wegfressen sollst. Und du denkst dir, Gott, was ist denn da der Sinn? Die arme Frau hat sowieso nichts und jetzt komme ich und nimm das Letzte auch noch weg. Und das soll dein Auftrag sein? Was um alles in der Welt, Gott, machst du da gerade? Aber er ringt sich durch und sagt, okay, das hat Gott gesagt, ich mach das so. Das klingt nicht richtig gut, stimmt's? Und wenn dir gerade innerlich bei dieser Story das Messer in der Tasche aufgeht, herzlichen Glückwunsch, du bist noch normal. Das sollte dir so gehen. Und die Frage sollte sein, Gott, warum um alles in der Welt hast du eine derartig gestörte Anweisung? Was willst du damit? Wenn Gott dir manchmal einen Auftrag gibt, Dinge zu tun, dann klingt das nicht besonders logisch, sondern dann klingt das manchmal nach, also wenn du schon Arbeit hattest, jetzt hast du noch mehr. Wir haben beschlossen, so eine christliche Pfadfinderarbeit anzufangen. Royal Ranger heißen die. Und Leute sind zu mir gekommen und haben gesagt, wieso machst du das? Du hast doch genug Arbeit, dann hast du noch viel mehr. Und ich dachte, die haben irgendwie recht, das stimmt. Dann habe ich tatsächlich noch mehr. Aber wisst ihr, was meine tiefe Hoffnung ist? Dass eine Menge Kinder Jesus erleben. Dass wir eine Bewegung starten können, die ein echter Segen für andere wird. Und ich vertraue darauf, dass dieser Gott, der das initiiert, auch mit der nötigen Kraft vorbeikommt, um es durchzuführen. Mit den nötigen Hilfen, mit den nötigen Ressourcen, mit den nötigen Mitteln, mit den nötigen Mitarbeitern. Weil wenn Gott was in Bewegung bringt, dann wird er große Dinge veranstalten. Aber er braucht immer dich dazu. Und ich stimme lieber mit Gott überein, auch wenn ich nicht genau weiß, wo es hingeht. Aber ich habe entdeckt, dass sein Wort besser ist und dass seine Weisheit größer ist als meine. Und manchmal musst du mit Gott übereinstimmen. Die Bibel sagt, es reicht nicht aus, nur im Herzen irgendwas zu glauben, sondern manchmal müssen wir uns mit unserem Mund festlegen und sagen, jawohl, das ist, was wir tun werden. Kennst du das? Das ist wie beim Hochzeitsfeiern. Das nützt nichts zu sagen, ich schmachte die Dame nur an. Wenn du sie wirklich irgendwann mal zu deiner Ehefrau machen willst, musst du ihr das sagen. Mit dem Mund festlegen. Stimmt's? Für all die Helden unter uns, die schwer verliebt sind. Das ist, nützt wenig, wenn du nicht irgendwann den Mut aufbringst, zu der Dame hingehst. Du kannst den Kopf ruhig schon auf lila gefärbt haben. Ist alles nicht so schlimm. Aber wenn du nicht rausbringst und sagst, oh, ich finde dich irgendwie cool, ich würde gerne dich zum Kaffee einladen oder was auch immer. Wenn du es nicht machst, kommt's nie. Und so ist es im Reich Gottes auch. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann musst du irgendwann den Mut haben zu sagen, okay Gott, ich stelle mich dazu. Das wird das Ding. Ich bin innerlich verbindlich und ich spreche das aus. Mich hat das so begeistert, als Eva und Tüde versucht haben zu heiraten. Und dann haben sie es ja auch, Halleluja, sie haben es auch hingebracht. Ja? Aber da war das genauso. Wenn ihr euch erinnern könnt, da war genau derselbe Punkt. Die Woche war unglaublich elend vom Wetter. Und alle haben gesagt, oh, der Tüde, der will draußen in so einer Naturkulisse heiraten, das kann ja nur, ey, die Leute haben den Regen schon gefühlt, ja, die haben schon die Gummiunterwäsche angezogen, damit es dann nicht so arg wird. Und dann weiß ich noch, dann kam der Freitag und der Freitag regnete fröhlich hoch und runter und Samstag kommt. Und irgendwann hatten sie eine Deadline, wann sie irgendwie sich eine andere Location suchen müssen. Und dann kommt Tüde und sagt, Leute, ist mir ganz egal, ja, aber wir feiern draußen, ja. Und alle Leute, oh ja, Tüde, mach keinen Mist. Ja. Und ich kriegte das dann mit und dachte, Halleluja, ist mir egal, ich bin nur der Prediger, ich kann nachher zum Umziehen gehen, der muss den ganzen Tag so bleiben. Und Leute, alle, die dabei waren, das Wetter hielt nicht nur, sondern je länger die Feier ging, desto mehr riss der Himmel auf, blau kam durch, Sonne kam durch und als das Gruppenfoto gemacht wurde, strahlte der Himmel und es waren Hammerbilder. Ja? Und ich dachte, der Punkt ist immer derselbe, auch in deinem Leben. Bei all dem, was du still in deinem Herzen hoffst, dass Gott tun will, irgendwann musst du zu diesem Glaubenspunkt kommen, wo du dich festlegst und sagst, okay Gott, ich glaub dir. Gegen meine Umstände, manchmal sogar gegen meine Gefühle, aber ich glaube, dass dein Wort die Wahrheit ist. Himmel und Erde vergehen, aber dein Wort vergeht nicht. Meine Gefühle schon, aber dein Wort nicht. Hier ist der Punkt. Und der Mann legt sich fest und er geht. Und das Verrückte ist, die Frau springt, angezündet von diesem Funken des Glaubens, auf das Wort Gottes drauf. Hör dir an, was da steht und damit bin ich am Schluss. Und die Frau ging hin und machte es, wie Elia gesagt hatte. Und er aß zuerst und dann sie mit ihrem Haus alle Tage. Und der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug wurde nicht weniger, gemäß dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Wow. Wisst ihr, was ich entdecke? Hier ist dieser Schlüssel. Und diese Frau sagt sich, wo ich alleine mit meinem bisschen Öl und Mehl hinkomme, weiß ich, übermorgen bin ich tot. Wenn ich das Wort Gottes glaube und in Gottes Sache hinein investiere, besteht die Möglichkeit, dass Gott den Himmel öffnet und was Übernatürliches passiert. Und sie zockt auf das Wort Gottes und verändert nicht nur ihr Leben, sondern das Leben ihres Sohnes Ich habe gedacht, was muss das für den Sohn gewesen sein? Du verlierst den Papa, der Versorger geht, alles bricht zusammen. Dann kommt dieser Prophet und du denkst, ey, der wird noch das Letzte, was ich habe, wegnehmen. Und dann öffnet sich der Himmel und Gott gibt Segen und der Junge entdeckt, Gott ist nicht nur mein Versorger, sondern er gibt über Bitten und Verstehen und es gibt nichts, was bei Gott unmöglich ist. Hey, was ist passiert im Herzen dieses Kindes? Der hat das nie mehr vergessen. Ich wünsche dir, dass du das erlebst, dass Gott Wunder für dich tut, weil du verstanden hast, dass Gott, egal wie krumm und schief deine Situation aussieht, dich so unglaublich liebt, dass er bereit ist, seine Möglichkeiten freizusetzen. Aber was er braucht, ist dein Glauben. Was er braucht, ist dieses Fünkchen Vertrauen, dass er sagt, Gott, ich glaube, dass du größer bist als alle meine Ängste, als meine Zweifel, als meine Sorgen und was immer da ist. Ich glaube, du bist größer. Und du hast das Gute vorbereitet. Die China Inland Mission, das ist meine letzte Story, hat eine wunderbare Geschichte. In Chicago hatte eine Kirche Hilfsgüter und Kleider und was immer man brauchte, gespendet, um den Missionar in China zu unterstützen. Es war um das Jahr 1930, das Jahr der großen Depression in Amerika, wo alles einbrach und die Leute wirklich Mangel hatten. Und dieser Zimmermann hatte den Job bekommen, die Kisten, damals hat man in Kisten verschickt, zu bauen, um das ganze Zeug einzuladen. Und tatsächlich, die letzte Kiste war verladen und plötzlich stellt der Mann fest, mir fehlt die Brille. Damals gab es noch viel Mann nicht. Das heißt, Brillen waren teuer und in einer solchen Zeit sowieso. Und $20 waren richtig Geld. Und der Mann geht nach Hause und betet und sagt, Gott, das ist nicht fair. Ich arbeite für dich und du lässt diesen großen Verlust zu Gott. Bring meine Brille wieder zurück. Ein Jahr später kam der Missionar nach Hause auf Heimaturlaub und bedankte sich für die Spenden. Und dann sagte er, am meisten möchte ich mich bei der Kirche für die Brille bedanken, die meine Mitarbeiter oben in der letzten Kiste gefunden haben. Denn kurz vor dem Eintreffen der Hilfsgüter hatten die Kommunisten bei uns alles zerschlagen und meine Brille zertreten. Ich war verzweifelt, denn wie sollte ich lesen oder unterrichten? Und Geld für eine Brille hatte ich nicht und Brillen gab es auch nicht zu kaufen. So betete ich für ein Wunder. Und als ich die mitgeschickte Brille aufsetzte, hatte sie exakt meine Sehstärke. Danke, dass ihr Teil meiner Gebetserhörung geworden seid. Der Pastor und die Gemeinde waren ergriffen und gleichzeitig verwirrt, denn sie waren sich sicher, eine Brille hatten sie nicht mitgeschickt. In der hinteren Reihe saß ein tränenüberströmter Zimmermann, der sich mittlerweile schon längst eine neue Brille gekauft hatte und begriff plötzlich, dass er Teil eines lange vorbereiteten Wunders war. Gott ist dabei und hat für dich Wunder vorbereitet. Und er lädt dich ein, sagt zu dir, hey, vertrau mir neu, ganz egal, was da ist, vertrau mir, dass ich ein guter Gott bin, der für dich eine Lösung vorbereitet hat. Ich lade euch ein, lasst uns mal die Augen schließen und beten. Vater, wir danken dir dafür, dass du in Jesus zu uns gekommen bist, dass du schon lange Vorsorge getroffen hattest, damit wir zu dir nach Hause kommen können. Dass wir dieses Geschenk, nicht nur Menschenkinder, sondern Gotteskinder zu werden, dass du das vorbereitet hast. Und dass du dir wünschst, dass wir deiner Liebe lernen zu vertrauen, ganz egal wie die Umstände sind, denn du bist immer größer als die Umstände. Und heute Morgen bist du hier, Gott, und du kennst unsere Herzen, du weißt, was uns berührt und was uns bewegt. Und wo wir oft das Gefühl haben, wir kommen zu kurz, wenn wir nicht für uns selber sorgen. Aber in Wirklichkeit lädst du uns ein zu lernen, dass wir zuerst nach deiner Sache trachten und dann entdecken, wie du für uns sorgst. Vater, wir danken dir, wenn wir dieses Haus angucken, wie du für uns gesorgt hast. Wenn wir in unsere Familie hineingucken, danken wir dir, wie oft du uns schon geholfen hast. Wenn ich in mein Leben reingucke, danke ich dir für so viel Gnade, für so viel Heilung, für so viel Bewahrung und Schutz. Herr, und so bist du heute Morgen hier und lädst uns ein, zu dir zu kommen, an deinen Tisch zu kommen. Vater, danke dafür, dass du mehr als genug hast und dass bei dir keiner zu kurz kommt. Ehre sei dir dafür. Halleluja. Amen. möchte die Lobpreise einladen, dass sie kommen und wir wollen das Abendmahl miteinander feiern. Abendmahl als dieses Sichtbarwerden der versorgenden Liebe Gottes. Brot und Wein, Lebensmittel, Mittel zum Leben. Und Jesus sagt immer, wenn ihr das tut, denkt daran, erinnert euch dran. Das ist mein Herz. Ich habe mich selber gegeben, damit es euch gut geht. Damit ihr nach Hause kommen könnt. Und mir gefällt dieser Gedanke, das Abendmahl. Jesus sagt, wir sollen es so lange feiern, bis wir das ewige Abendmahl im Himmel feiern sollen. Und das bedeutet für mich, solange wie wir hier sind, ist Gott immer dabei, uns den Tisch zu decken. Ist er immer dabei zu sagen, ich versorge dich. Ist er immer dabei, dir sichtbar werden zu lassen. Hey, schmeck doch, probier doch, wie gut ich bin. Und nimm das in dein Herz, dass ich nicht aufhören werde, sondern dir gebe, was du brauchst. Und wenn du dieses Abendmahl nimmst, dann nimm es mit diesem Herzen des Glaubens. Gott, ich danke dir, dass du für alle meine Belange mehr als genug hast. Und ich will das schmecken heute Morgen. Und vielleicht betest du, wenn nachher dieses Lied kommt und gibst Gott das, was an Sorge da ist, oder bittest ihn einzugreifen in Situationen, wo du keine wirkliche eigene Lösung finden kannst. Ich lese uns die Einsetzungsworte, die Jesus im Lukas-Evangelium uns überliefert hat. Und Jesus nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wurde. Jesus, wir danken dir für dein Opfer. Wir danken dir für deine Vergebung. Wir danken dir für deine Versorgung hier und jetzt und bis in die Ewigkeit hinein. Wir danken dir dafür, dass du mit uns in diesem Leben unseren Lebensweg gehst. Du bei uns bist, du dich als der gute Hirte geoutet hast und wir uns an deiner Hand sicher wissen dürfen. Weder Tod noch Leben, noch Engel, noch Mächte, noch irgendwas, sagt dein Wort, wird uns aus deiner Hand reißen können. Und wir danken dir, dass wir aus dieser guten Hand heute auch dieses Abendmahl nehmen. Leben, dass du uns schenkst, bis in Ewigkeit hineinreichen. Danke dafür. Amen. Nehmt, genießt das Abendmahl, genießt den Lobpreis, öffnet euer Herz, betet, wenn ihr wollt, bittet Gott einfach in eure Situation hineinzukommen. Er ist ein großartiger Versorger.